Sagt euch die Abkürzung BNE etwas? Die steht für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Gemeint ist eine Bildung, die Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigt. Sie ermöglicht jedem Einzelnen, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen. Aber wo fängt man damit eigentlich am besten an? Oder bei wem? Und die Frage hat sich mein heutiger Gast auch gestellt. Und ihr könnt schon mal sehr gespannt sein auf die Antworten.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Damit ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich freue mich, dass ich heute den Rechtsanwalt Mario Bergmann als meinen Gast begrüßen darf. Er ist Vorstand der gemeinnützigen Aktiengesellschaft Viversus, Vorstand bei den Grillninjas und Gründer und Chefredakteur von dem Magazin Lux. Hallo Mario, schön, dass du heute hier bei Gewinn mit Sinn dabei bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein.
Ja, sehr gerne. Also Mario, aber wie kommt man eigentlich als Rechtsanwalt auf die Idee, sich für nachhaltige Bildung einzusetzen? Ist das schon eher ungewöhnlich, oder?
Wahrscheinlich. Das kann ich jetzt gar nicht für den Berufsstand beantworten, weil Rechtsanwälte keine netten Menschen sind. Habe ich mit wenigen Kontakt. Ich kann also nur für mich sprechen. Das liegt tatsächlich nicht unbedingt auf dem Weg. Hat auch das eine mit dem anderen gar nichts zu tun, sondern ich bin neben den Sachen, die du gerade schon aufgezählt hast, noch was anderes. Ich bin Vater und ich glaube, das ist so der Schlüssel, über den man hier rankommt. Ich habe zwei ziemlich coole Kids und die waren von früh auf bei uns ganz normal in unserem Leben dabei. Die waren auch in der Küche mit dabei und haben mit uns gekocht und gegrillt und gebacken und gemacht. Und die haben ganz selbstverständlich gegessen, was wir auch essen. Zumindest haben sie Sachen probiert. Ich glaube, so mit das erste an fester Nahrung, was meine Tochter gegessen hat, waren schwarze Oliven. Also schon exotisches Kram, ne?
Das ist ungewöhnlich. Hat immer, als er klein war, eingelegte Knoblauchzehen gemocht.
War lecker. Ja. Ja, gibt es in Chili, ne? Und in so ein bisschen salzig, total lecker.
Ja, ja, okay.
Dass das aber ungewöhnlich ist, ist einem natürlich selber gar nicht bewusst, weil es bei uns normal ist. Ne? Ungewöhnlich wurde es dann aber tatsächlich im Wahrnehmen, als so die ersten Besuchskinder kamen. Ne? Wenn die Kinder älter sind, dann kommen die Freunde zu Besuch und dann sind da welche dabei, die essen nur Nutella-Brötchen oder nur trockene Nudeln. Und dann dieses komische grüne Kuhfutter von der Wiese, da gehen die nicht ran. Bei uns irgendwie schon, weil wir mit denen dasselbe gemacht haben wie mit unseren Kindern. Wir haben die einfach eingebunden. Ja? Wir haben mit dem gemeinsam zubereitet und gemeinsam gegrillt und gemeinsam gekocht. Und dann haben die manchmal sogar das Kuhfutter gegessen oder hat das sogar manchmal geschmeckt. Und das war die Geburtsstunde tatsächlich von allem, was hier so nebenbei entstanden ist. Daraus sind die Grillninjas nämlich entstanden, das Ernährungsprojekt, was wir in den Grundschulen haben. Und wir haben dann 2019 tatsächlich ein paar Leute zusammengetrommelt. Wir haben wirklich, ne, mit Manneskraft sozusagen einen Grill über den Grundschulzaun gehoben und haben da eine Woche Ernährungsbildung gemacht und haben da gemerkt, das fetzt. Also inhaltlich sowieso macht ein Heidenspaß, da sind alle dabei, die ganze Schule war dabei, alle Kinder. Wir hatten die erste Klasse, die haben, weiß ich nicht, Kartoffeldruck, ne, die Tischdecken gestaltet, die zweite war im Wald Kräuter sammeln, die dritte stand am Grill und dann war das ein riesen Party letzten Endes, die trotzdem Wissen vermittelt hat, die das bunt gemacht hat, weil eben nicht irgendwie der Schweinebauch und die Bratwürstchen da nur lagen, sondern wir so ein paar andere Sachen probiert haben. Und was mich dann so richtig, ja, überrascht hat, muss ich schon sagen, plötzlich waren es nicht nur die Kinder, die da total drin waren, sondern auch die alten weißen Männer, weil Grillen halt ja so eine coole Männerdomäne ist, ne? Mit Feuer und Grill sowieso. Und plötzlich konnte man denen auch mal was anderes in die Hand drücken als Bier und Wurst. So läuft es ja.
Aber das ist ja okay. Wollte ich gerade sagen, eigentlich ist das ja der Klassiker, ist so das T-Bone-Steak, ne? Und ordentlich Fleisch. Ja. Und ich schätze jetzt mal, wenn er nach Bayern geht mit den Grillen, das muss das mit Sicherheit da aus sein, weil der Landesvater propagiert das ja auch entsprechend, man nennt es sogar fetischhaft mittlerweile. Aber ich glaube, Fleisch kommt bei euch gar nicht so viel vor, oder?
Null inzwischen. Aber
am Anfang aber schon.
Wollte gerade sagen, das schneidest du bitte raus, damit das keiner weiß. Das wollen wir nämlich gar keinem erzählen. Denn wir sind nicht angetreten. Schneid's nicht raus, sondern muss ich jetzt aufhören zu reden. Nein.
Erzähl.
Wir sind nicht angetreten, um irgendwen zu missionieren. Ne? Das ist gar nicht Sinn der Sache. Wir sind mit den Grillninjas ist ein Schulprojekt. Wir sind einen Tag auf dem Grundschulhof. Das ist ein Rahmen, da machen die Kids 5 Gänge, wo die wirklich alles selber machen. Die bereiten vor, die bereiten zu, die räumen auf, die waschen ab. Mit Freude übrigens, ne? Das musst du mal den Eltern erzählen. Dein Kind wollte unbedingt abwaschen heute. Und da ist so ein Tag ganz schön knapp. Ne? 5 Gänge, dann ist da ein Obstquammel manchmal dabei oder ein selbstgemachtes Fruchteis und solche Dinge, wo niemand einen Schnitzel drin vermisst. Ja, also fände ich eher ein bisschen störend, so ein, weiß ich nicht, Erdbeereis mit Schnitzel klingt jetzt nicht so lecker. Und das ist so der Ansatz, zu sagen, Mensch, wir haben nur diesen einen Tag, Würstchen und Schweinebauch legt doch zu Hause eh schon auf den Grill, lasst uns doch gemeinsam mal was Neues ausprobieren, was anderes machen, um zu sagen, über Neugier, über selber machen, über Verantwortung übernehmen, über in die Hand nehmen, über Lust, Dinge sich zu erschließen. Denn, auch das gehört nämlich zur Wahrheit, an so einem Grundschultag kann ich den Rahmen nicht schaffen. Fleisch kann essen, wer mag, das ist vollkommen okay. Aber dieses 3-Euro-Zeug aus der Kühlung beim Discounter, das ist kein Fleisch. Das sollte Menschen nicht essen müssen und so sollten Tiere nicht leben dürfen. Das kann ich in so einem Rahmen in der Grundschule nicht erzählen. Wir haben andere Projekte, da begleiten wir eine Schulklasse ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, sind da einmal in der Woche, machen mit denen Warenkunde, gehen zum Markt. Ne? Da kannst du natürlich auch den Rahmen stecken und dann wird da auch Fleisch zubereitet. Aber hier punktuell für einen Tag fehlt keinem. Und naja, letzten Endes muss es schmecken, ne? Und das, glaube ich, ist so der wichtigste Punkt. Gar nicht, wie man das Kind nennt oder das Produkt nennt oder das Gericht nennt, sondern es muss lecker sein. Und wenn man dann, so wie wir das tun, nicht sagt, ihr müsst jetzt alle aufhören und ihr müsst alle alles anders machen, sondern sagt, guck mal, ihr könnt mal was ausprobieren, dann hast du einen ganz anderen Zugang. Und das erschließt dann eben auch den Weg in diese ganze Nachhaltigkeitswelt, die daraus entstanden ist.
Das hört sich aber auch so an, wenn man mit solchen Lebensmitteln dann unterwegs ist, auch wenn die Kinder vielleicht im Wald noch Kräuter sammeln oder vielleicht auch sogar selbst was angebaut haben, das ist trotzdem, glaube ich, ja am Ende eine Menge Geld kostet, schätze ich jetzt mal. Ne? Und dafür braucht man dann ja wieder Unterstützer und Unterstützerinnen, also beziehungsweise wie finanziert ihr das Ganze, dass das dann funktioniert?
Wichtig war mir von Anfang an, dass die Kinder für das, was wir machen, nie was bezahlen müssen. Ja, weil wir natürlich immer die Falschen oder immer die Gleichen bei solchen Projekten sonst ausgrenzen. Die, wo Eltern und Umfeld ohnehin schon auf gesunde Ernährung achten, auf ausgewogene Ernährung achten, sich um Gesundheitsthemen kümmern, da ist in der Regel auch Geld nicht so das Problem. Also die haben auch immer mal für Schulprojekte was übrig und können da mitmachen. Aber genau da, wo man einen ganz starken Impact hätte, hört es halt manchmal oft auf. Ja. Ne? Deswegen war das nie eine Option. Was auch so gar nicht meins ist, um das ganz freundlich zu formulieren, sind die ganzen öffentlichen Fördertöpfe und Umverteilung. Das liegt ein bisschen daran, dass ich die 50 fast erreicht habe, mein Haupthaar schütterer wird und ich gar nicht Zeit, Lust und Laune habe, über Wochen und Monate irgendwelche dubiosen Anträge auszufüllen und Excel-Krams zu bauen für irgendwas, das eigentlich gar keinen interessiert, nur damit man Haken dran machen kann. Ist nicht meins. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen unternehmerische Konzepte. Ich bin seit einem Vierteljahrhundert Unternehmer. Ich habe verschiedene Unternehmen, ich habe verschiedene Rechtsformen, ich habe meine Rechtsanwalts- und Steuerkanzlei, ich habe noch ein paar andere Sachen. Das heißt, ich bilde mir ein, zumindest grundlegend zu verstehen, worauf es ankommt. Ne? Und einer dieser Punkte, worauf es ankommt, ist Geld, das ich ausgebe, muss ich erstmal haben. Und es hat auch niemand was zu verschenken, das ist auch okay. Also ich muss für mein Geld auch arbeiten gehen und das gestehe auch jedem anderen zu. Und wer gute Arbeit macht, der muss auch vernünftig bezahlt werden. Das heißt, wir müssten irgendwie einen Dreh finden, wie man das kombinieren kann. Denn auch so ein rein spendenbasiertes Prinzip ist eben nicht nachhaltig, weil du läufst immer wieder rum, du musst immer wieder versuchen, was zu aktivieren. Deswegen habe ich überlegt, was kann man machen, um dem Gegenüber wirklich einen echten Mehrwert zu geben, sodass der für sich selber einen unternehmerischen Benefit aus diesem schrecklichen Nachhaltigkeitsthema ziehen kann, damit in seinem Unternehmen mit seinen Mitarbeitenden, mit seinen Kunden, mit seinen Gästen in der Gastronomie zum Beispiel eine Menge machen kann und dann immer noch daraus einfach was abfällt für uns, mit dem wir dann die Projekte stärken und weitermachen können, was dann wiederum dem Business Case zugute kommt, weil es sich gegenseitig verstärkt. Das ist so ein bisschen der große Rahmen.
Und genau, und was habt ihr jetzt dann da für Angebote? Genau, für, wie ködert ihr die Unternehmen?
Darunter sind dann verschiedene Bereiche. Wir haben ja, du hast es in der Anmoderation gesagt, wir geben Deutschlands einziges Nachhaltigkeitslehrmagazin heraus. Das Lux ist ein Printmagazin, das immer eins der 17 Nachhaltigkeitsziele behandelt und das ist geplant für 3 Millionen Grundschüler. Das sind alle, die wir in Deutschland haben. Also Weltherrschaft,
Man muss Ziele haben.
Absolut. Wir brauchen auch, dass man mal die Dimensionen sich klar machen kann. Ne? Also ich brauche lächerliche Beträge eigentlich dafür. Pro Kind und Jahr brauche ich 10 Euro und kann jedes Kind mit 4 Magazinen, 200 Seiten, hochwertigster Bildung ausrüsten. Dafür kann ich es in der Schule nicht mal kopieren. Kleine Beträge sind, weiß ich nicht, 3 Espressi inzwischen, ne, dann ist das durch. Aber bei 3 Millionen Kindern sind es halt trotzdem 30 Millionen Euro. Ist schon mal ein Haufen Geld. Und deswegen haben wir gesagt, das ist ein schöner Punkt, um das anzugreifen. Zu sagen, Mensch, wir brauchen Unterstützer, wir brauchen Zukunftspaten. Das sind Unternehmen aller Couleur. Das ist der kleine Fliesenleger auf dem Dorf. Das kann Mittelständler sein, das ist ein Global Player. Wir haben da auch starke Partner mit an Bord und die gehen als Zukunftspaten mit diesem Magazin unterm Arm im Pappkarton, wir verschicken das nämlich auch nicht in Zellophan, in die Schulen, für die sie die Patenschaft übernehmen, 4-mal im Jahr und machen damit eine Einheit, eine Unterrichtsstunde, eine Nachhaltigkeitsarbeitsgemeinschaft und haben so die Chance, 4-mal im Jahr präsent zu sein, vor Ort präsent zu sein, regional präsent zu sein, medial präsent zu sein, alte Werberweisheit, Haustiere und Kinder gehen immer, aber eben auch wirklich dauerhaft sich ein echtes Fundament aufzubauen und wirklich für was zu stehen, für eine Unternehmenskultur zu stehen, für eine Unternehmensethik zu stehen. Und es wird in Zukunft noch eine digitale Lernplattform gehen zu den Nachhaltigkeitsthemen, die dann bis Klasse 13 geht. Und wenn ich das verstanden habe als Unternehmen, dann bin ich mittendrin im Marketing, im HR, weil ich weiß, ich habe 13 Jahre lang Zeit, meine künftigen Azubis zu gewinnen, meine künftigen Mitarbeitenden zu begeistern, meinen künftigen Markt zu gewinnen, weil ich eben wirklich für was stehe. Also das ist ein ganz klares HR-Marketing-PR-Konzept, was messbar ist, ne, wo man was draus machen kann. Und weil wir, wo immer es geht, in diese Zukunftspatenkonstruktion mit den Schulen vor Ort, die örtlichen Player, sprich die Elternvereine, die Schulfördervereine, die Sportvereine mit einbinden, habe ich dann nicht nur ein Invest in die Zukunft, sondern bin auch heute schon bei den Meinungsbildnern, gerade im ländlichen Raum, als echter, ernsthafter Player präsent. Das ist so ein Beispiel.
Ja, im Moment ist ja das Lux noch für die Grundschule. Das dauert dann ja noch Minimum 10 Jahre oder so, bis die Leute dann auf dem Markt verfügbar sind, wo ich mir die als Auszubildende im Idealfall abgreifen kann. Das heißt, ich muss ja jetzt sehr langfristig denken. Wenn ich jetzt investiere, ist mein Return of Invest vielleicht in 10 Jahren oder 11 oder 12, je nachdem. Machen das die Unternehmen tatsächlich? Also was hast du für Erfahrungen gemacht bisher? Ihr habt ja schon, glaube ich, einige Zukunftspaten, schätze ich jetzt mal. Wie läuft das denn da? Also wie begeistert sind die dabei?
Sehr, weil die natürlich, in der Regel triffst du in so gerade größeren Unternehmen ja einen bestimmten Bereich, der auch mit dem Thema sich befasst. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade mit der BASF zusammen ein Pilotprojekt gestartet, die ohnehin schon viel in dem Bereich machen, die Kids-Labore in ihrer Zentrale haben, wo jeden Tag Schulklassen ohnehin schon reinkommen, die dann einfach merken, ist ein perfektes ergänzendes Produkt in Anführungszeichen, wo ich einfach mein Engagement nochmal ganz, ganz sichtbar machen kann in einem bestimmten Nachhaltigkeitsbereich. Das ist super. Aber an einer Stelle muss ich ja widersprechen. Es ist eben nicht nur ein langfristiges Zukunftsinvest, sondern wozu ich immer animiere ist, tue Gutes, sprich darüber. Und das ist genau der Punkt. Ich bin ja jetzt schon damit präsent und sichtbar. Ich investiere ja klar in die künftige Generation. Aber im Moment bin ich natürlich präsent bei den Entscheidungsträgern heute, bei den Eltern, bei den Vereinsvorsitzenden auf den Dörfern, ne, wo wir eben, was ich gerade sagte, die mit einbinden, wo ich tatsächlich versuche, beides zu kombinieren. Denn ich kann von niemandem verlangen, dass der nur auf die Hoffnung hin, in 10 Jahren vielleicht mal aus der Grundschule jemanden zu kriegen, da irgendwelche Invests macht. Das macht tatsächlich keinen Sinn. Deswegen die Kombination macht es an der Stelle aus. Wir haben natürlich auch andere.
Das heißt eher so die imagefördernde Wirkung, die man lokal bekommen kann, damit man vielleicht auch da, weil man in der Presse war, die Aufmerksamkeit hat und man die Leute sehen, oh, die haben dann Social Impact, hört sich spannend an, gucke ich mir mal an. Und man quasi dadurch dann auch jetzt schon Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen findet oder Auszubildende.
Genau. Und einfach dauerhaft so ein ernsthaftes Image eines Unternehmens, eine Markenbildung letzten Endes, das ist es ja, oder eine Markenpflege. Die meisten großen Unternehmen brauchen keine Bildung, die haben die ja. Ist ja nicht über Nacht. Ne? Also das ist ja wirklich ein langer Prozess, wo du viel Geld, Zeit und Energie reinsteckst. Und Kontinuität, glaube ich, ist da unglaublich wichtig. Gerade wenn es um jüngere Menschen und um Zukunftsthemen geht, merken die nämlich sehr schnell, ob da jemand auf einer Welle mitschwimmt und nur so tut, als ob, oder ob der wirklich für was steht. Ne? Und das glaube ich, bin ich fest von überzeugt, wird in Zukunft noch viel, viel mehr darüber entscheiden, habe ich vernünftige Leute, habe ich einen nennenswerten Markt, als das heute schon tut, weil wir, erzähle ich ja jetzt nicht dem Falschen, dramatische Veränderungen vor uns haben in ganz, ganz vielen Industrie-, Lebens- und Arbeitsbereichen.
Das ist richtig. Also da passiert ja einiges. Und leider ist aber auch die gesellschaftliche Entwicklung gerade so, habe ich den Eindruck, als ob dass das wiederum in manchen Unternehmen wieder anfängt, egal zu sein, weil man das, ja, weil es gerade nicht opportun ist. Ein Blick rüber nach Amerika, was da also alles passiert. Da sind die Unternehmen ja unheimlich schnell bereit, ihre Diversity-Programme einzustampfen, weil der orangefarbene Mensch das gerne hätte. Und auch hier fängt es ja an, schon ein bisschen schwieriger zu werden. Ich habe so den Eindruck, das geht auch damit einher, dass man so diese ganzen Themen, die man mal mit Unternehmenskultur und Wert und dergleichen hat, eher so wieder so ein bisschen zurückdrängt. Ist ja auch praktisch, wenn man sich mit diesem Sozialklimbim nicht beschäftigen muss, weil es gerade nicht in ist. Aber das widerspricht dann ja im Grunde jetzt so ein bisschen, was du machst. Positionierst du dich da auch dann ganz klar gegen diese Strömung, indem du sagst, nee, so geht das nicht, Leute, guckt mal hier, wir müssen auch bei unseren Kindern anfangen.
Ich spreche ja mit vielen Menschen, ich spreche mit vielen Lehrkräften, mit vielen Kindern, ich spreche auch mit vielen Unternehmern und Unternehmerinnen und ich glaube, die meisten ticken auch gar nicht so. Im Gegenteil, die sind, also viele, mit denen ich spreche, sind sehr angenervt, um das mal ganz freundlich zu formulieren, von diesem politischen Wankelmut. Ja, du hast den Wurstkaiser eher schon genannt, der erst Bäume umarmt und dann bei jeder Gelegenheit sich irgendwelche Bratwürste reinschiebt. Damit kann ein Unternehmen nicht planen. Guck dir doch mal so Riesenkonzerne wie Volkswagen an. Wenn die einen Weg einschlagen und wenn die eine Kurve fahren wollen, sind die wie ein Tanker. Ja, die drehen jetzt am Steuerrad und in 25 Kilometern fängt das Ding an, sich zu bewegen. Da kannst du nicht wie so ein Schnellboot hin und her schlingern. Und das ist das, was gar nicht gut ist, was auch vielen Unternehmern, die gerade im mittelständischen Bereich unterwegs sind, die ja immer schon in Generationen geplant haben und in Zukunft geplant haben und nicht in Vierjahresscheiben einer Politik, total nervt. Ich glaube, dass da viel im Hintergrund weiterläuft, zu Recht auch, weil die wissen, das ist die Zukunft, dass man das einfach im Moment nur nicht so sehr nach außen kommuniziert, weil die tatsächlich rezeptorischen Rahmenbedingungen einfach brutal schwierig sind. Also der Nachhaltigkeitsbegriff als solcher, der ist ja auch ziemlich verbrannt, ehrlich gesagt. Ne? Also ich weiß nicht, ob du Johanna Goldenhofer kennst, die hat ein schönes Buch geschrieben, das 60% Potenzial. Conclusio, wenn man es mal ganz runterdampft auf einen Satz, ist, die beste Nachhaltigkeitskommunikation ist die, wo Nachhaltigkeit nicht mehr auftaucht. Und das ist ein bitterer Befund, ne? Weil das eigentlich ein Thema ist, was ja tatsächlich Unternehmer schon immer umtreibt. Wie geht's weiter? Was passiert in 10 Jahren, in 20, nicht in 2? Da sind ja wie Kampfpiloten da unterwegs, ne? Was direkt vor meiner Nase ist, interessiert mich nichts, zu spät, sondern ich muss gucken, was passiert da vorne. Und vor allem aber auch, weil es eigentlich, und da bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass es nicht die Falschen für sich entdeckt haben, ein urnationales Thema auch ist, ein urchristliches Thema auch wäre, ne? Bewahrung der Schöpfung etc. Zum Glück, muss man nur sagen, haben die Nazis nicht für sich entdeckt, dass ja Nachhaltigkeit eigentlich eine coole Kiste wäre, wenn man das Land bewahren möchte. Ne? Dann hätte man das nämlich bedauerlicherweise auch für sich instrumentalisieren können. So hat man nur den Begriff negiert und wir haben die Chancen inhaltlich immer noch zu füllen. Wir müssen das Kind nur anders nennen und wir müssen, und da bin ich fest von überzeugt, Menschen einfach klar machen, dass das nicht bedeutet Einschränkung, Verbot, Verzicht, sondern tatsächlich, ja, Änderung, aber die muss nicht schlecht sein, sondern Erhöhung der Lebensqualität für den Einzelnen, aber auch für alle, weil wir ganz viele Themen vor uns haben, die nicht weggehen. Auch wenn wir den Kopf in den Sand stecken, hört das nun mal nicht auf, ja. Und wir haben mit diesem Nachhaltigkeitswerkzeugkoffer, so nenne ich ihn immer, wenn man sich die 17 SDGs mal anschaut, wirklich einen tollen Werkzeugkoffer zur Verfügung, mit dem wir genau so eine Zukunft bauen könnten. Wir müssen die Menschen nur ermutigen und ertüchtigen, dieses verdammte Ding in die Hand zu nehmen und damit was zu machen. Und da sind die Kinder, und dann kommen wir wieder vielleicht zurück zum Ausgang, gerade die Grundschulkinder, der perfekte Anker für, denn fast alle von denen sind noch ideologisch total unverbrannt. Die haben einfach Lust. Und wenn man denen was gibt, dann wollen die ausprobieren, dann wollen die entdecken. Man muss sie nur machen lassen und nicht überbetüdeln und von allem fernhalten. Und man muss, auch das kennt jeder Unternehmer, auch ganz klar sagen, auch Scheitern gehört dazu, ja, weil man daraus lernt und weil man lernen muss, mit Niederlagen umzugehen und weil man lernen muss, wie man Änderungen etabliert. Und das kann man da in dieser Zielgruppe, die wir uns ausgesucht haben, perfekt machen. Und ich deswegen, das war eine lange Antwort, ich weiß, deswegen glaube ich nicht, dass das Thema verschwindet. Ich glaube, man nimmt in der Begrifflichkeit dann nur ein bisschen Abstand.
Ja, die langen Antworten kenne ich ja von dir, deswegen, ich muss das jetzt erst alles sortieren, aber ich habe einen schönen Satz gelesen oder gehört von jemand ganz anderem, alternatives Schulkonzept, der sagt, Unterricht verhindert Lernen, fand ja. Ich eigentlich ganz spannend. Aber so einiges, was du da gesagt hast, ging mir natürlich durch den Kopf und ich muss jetzt mal gucken, wo ich da den Faden finde, aber du hast auf deiner Website stehen, Bildung darf etwas kosten. Was im Firmenkontext selbstverständlich gezahlt wird, muss auch im sozialen Bereich möglich sein. Jetzt haben wir aber gerade ganz verschiedene Punkte. Zum einen eben unsere derzeitige Bundesregierung setzt gerade bei den Sozialleistungen ganz stark den roten Stift an oder will es zumindest, was ja wieder bedeutet. Das hatten wir gerade bei den Grillen-Ninjas. Es gibt ja immer eine bestimmte Gruppe von Menschen, die sich dann auch in der Schule für ihre Kinder nicht viel leisten können, die bei Klassenfahrten, bei sonstigen Sachen, bei irgendwelchen Festen immer so ein bisschen hinten anstehen, weil einfach manchmal 10 Euro zusätzlich schon 10 Euro zu viel sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir aber, das war jetzt auch vor kurzem ganz spannend, hörte ich im Radio einen Bericht darüber, jetzt fängt ja am 1. September das klassische Lehrjahr wieder an, also die Auszubildenden fangen an. Auf der einen Seite haben wir noch ganz viele offene Stellen und auf der anderen Seite haben wir aber noch ganz viele Jugendliche, die keine Stelle gefunden haben und die Unternehmen sagen zum Teil, ja, das, was sich da bewirbt, damit kann man auch nichts anfangen, die können nicht richtig schreiben, die können nicht ordentlich lesen, können sich nicht ausdrucken. Das heißt, da ist ja schon auf dem Weg dahin schon viel schief gegangen und dann werden sie erst recht aufgegeben. Also ein Unternehmen sagt dann auch, damit können wir nichts anfangen, das ist uns zu anstrengend, machen wir nicht, wollen wir nicht. Und jetzt sagst du, Bildung darf etwas kosten, aber anscheinend ist das ja schwierig, weil sonst wäre das ja gar nicht das Problem. Färbt sich dein Tun, was du da machst, so ein bisschen aber auf die Gesellschaft und dort, wo du bist, ab? Also merkst du dann, dass sich da was ändert? Und wie können wir es schaffen, dass wir wirklich auf Dauer in Bildung investieren? Weil es ist ja tatsächlich so, wenn wir in die Grundschüler, also vielleicht sogar schon von Kita angefangen, dann Grundschüler, darin investieren, dass die Spaß haben am Lernen, dass es denen Freude machen, dass sie vielleicht auch mal ganz anders lernen, wie wir das noch gewohnt waren, also wo sie wirklich lernen aus Freude, dann sollte das ja auf Dauer kein Problem sein, dass die dann auch irgendwann als Jugendliche Auszubildende ganz anders in den Unternehmen dastehen und die Unternehmen sagen, ah toll, was wir da kriegen, wirklich aufgeweckte junge Menschen. Also was ist da der richtige Weg, deiner Meinung nach?
Schwierige Frage. Ich bin da auch tatsächlich mittelmäßig ambivalent, um das mal so zu sagen. Was wir nicht haben, ist ein Geldproblem. Also da bin ich fest von überzeugt. Das ist keine, leider.
Sagt die Regierung aber immer. Wir haben ein Geldproblem.
Genau.
Deswegen müssen wir beim Bürgergeld sparen, sagen
die. Genau, weil die mit Geld nicht umgehen können. Also das ist wirklich das Problem, weil wir einen überbordenden Staatsapparat haben mit mehr als 5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst, die in der Effizienz ihrer Arbeitsausführung durchaus steigerungsfähig wären. Das war jetzt sehr diplomatisch, oder? Das kannst du, glaube ich,
nicht. Fand ich gut, ja, das kann man so lassen.
Es ist wirklich bitter. Also ich kriege ja ganz, ganz viele Sachen mit. Sowohl durch meinen eigenen Beruf, wo wir auch schon, muss ja meinen Job auch ausführen, wo ich als Anwalt eben schon Polizisten Anfang 30 zur Dauer-BU verholfen habe, weil sie einmal in die Luft geschossen haben. Aber auch von dem, was mir meine Frau aus ihrer Praxis, wie sich das gehört, selbstverständlich anonymisiert erzählt, wenn da Menschen kommen, die in ihrem ganzen Leben nicht gearbeitet haben und sich, weil sie sich am Locher, also nicht an so einer Maschine, sondern an so einem Tischlocher, das Fingerchen ein wenig geklemmt haben, 2 Wochen krank schreiben lassen wollen, weil sie im öffentlichen Dienst sind und der Dienstherr sagt oder der Vorgesetzte sagt, mach mal, ist im öffentlichen Dienst nicht so schlimm, das kriegen wir hin, kurier dich aus. Dann sitze ich davor und denke, boah Leute, da haut was nicht hin. Um das klarzustellen, das ist keine Neiddebatte oder sowas. Ne? Ich habe genug zu essen auf dem Tisch, ich kann mich ins Profil drehen, dann glaubst du mir das auch. Und es ist auch nicht die Missgunst dem Individuum gegenüber. Im Gegenteil. Also jeder, der nicht das ausnutzen würde, wäre ja blöd. Und für den im System ist es auch ganz normal, dass das System aber so eine Eskapaden zulässt. Das ist unser Problem und ich glaube, da kommen wir auch nicht runter. Und das färbt letzten Endes selbstverständlich auch brutalst auf Schule und auf Bildung ab, weil das auf allen Ebenen nur noch verkopft ist. Als ich zur Schule gegangen bin, war Fahne und Schule ein grundrechtsbeschränkter Bereich. Und das war gut so. Ja, da hat nicht andauernd überall wer rumzuquaken gehabt. Und dann kamen diese elendigen 68er, ne, die dann mit rundem Tisch und alles muss auf Augenhöhe miteinander besprochen werden und mehr sprechen bedeutet mehr Demokratie. Und das stimmt nicht. Heute ist es so, dass für jeden Furz, Entschuldigung, darf man in deinem Podcast sowas sagen? Darf man sagen, glaube ich.
Darfst du, ja.
Offene Worte.
Ich mache da so ein Pieps drüber.
Gut, das ist okay. Für jeden Furz braucht man irgendwie einen Elternbrief und einen Stuhlkreis und dies und das und jenes, wo im Ergebnis tausendmal Papier geschoben wird, aber eigentlich kommt nichts bei raus und es interessiert auch keinen. Stattdessen fährt Mutti immer noch mit dem Pampers-Bomber vor in der vierten Klasse, bringt das Kind ins Klassenzimmer, drückt das Schulbrot in die Hand und hängt die Jacke auf. Das ist bitter. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem, nicht das Geld. Wir haben mehr als genug Geld in unserem Land, sondern was wir Kindern wegnehmen, ist selber was rausfinden zu dürfen, ja, auch mal Mist bauen zu dürfen, mit den Konsequenzen umgehen zu müssen, sich auch mal in den Finger zu schneiden. Auch das passiert und gehört dazu. Ich kann das alles gar nicht abbiegen. Und das ist das Problem. Und wenn wir da rangehen und sagen, es geht nicht darum, da noch mehr Inhalte reinzufärchen oder den Kindern noch mehr zu erzählen, dass sie überall gleichberechtigt sind, wie, was glaubst du, was für Diskussionen ich mit meinen 12- und 14-Jährigen hier führe inzwischen, was die denen in der Schule alles für einen Quatsch erzählen, dass das alles eins ist. Nee, ist nicht so. Ja, ein Elternteil ist nun mal noch was anderes als ein Kind. Punkt. Und das ist auch nicht schlimm. Könnt ihr alles anders machen, haben wir ihnen gesagt, könnt ihr alles, schreibt es euch auf, was euch stört. Wenn ihr Eltern seid, dürft ihr alles komplett anders machen. Ich spare mir dann auch den Satz zu sagen, und ihr werdet es genauso machen, weil ihr genauso genervt seid dann davon. Aber das Problem ist einfach, die können, auch wenn sie wollen, gar nicht mehr konsequent Dinge zu Ende zu bringen. Immer wenn was schwer wird oder anstrengend wird, dann hört man halt auf damit. Und dann macht man was Neues. Und dann ist das nicht so schlimm. Wenn die Mathearbeit so schlecht ausfällt, dann schreibt man die eben so lange nochmal, bis der Durchschnitt passt. Und das sind alles so die Geschichten, wo ich glaube, da liegt das Problem überhaupt nicht im Geld, sondern in der Eigendynamik, die dieses System im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat. Und das ist eben das, was am Anfang unserer Bundesrepublik uns unglaublich geholfen hat. So ein wirklich, sind wir wieder beim Dampfer, so einen stabilen Dampfer da aufs Wasser zu kriegen, der wirklich über Jahrzehnte geradeaus fuhr und der funktioniert hat. Das bricht uns jetzt das Genick, weil wenn Zeiten sind, die sind nicht mehr geradeaus, sondern die sind dynamisch. Und wir müssen, glaube ich, den Kindern mehr Freiheit zurückgeben, Fehler machen zu dürfen und wirklich machen zu dürfen. Wir haben ganz oft 9, 10, 11-Jährige mit bei den Grillninjas zum Beispiel, ne, die noch nie selber zu Hause die Grillzange halten durften, die noch nie selber zu Hause mit dem Messer geschnitten haben. Wie sollen die es denn lernen? Wie sollen die Feinmotorik kriegen? Wie sollen die Verantwortung übernehmen? Und die können das. Die größten Rabauken sind plötzlich die Verantwortung für die 20 Kinder am Grill übernehmen und stolz mit der Grillzange da stehen.
Ja, das finde ich ganz spannend. Aber gibt es da nicht die Helikoptereltern, die sowieso dabei sind? Und sobald das Kind ein Messer in die Hand kriegt, fangen die an zu schreien und sagen, der braucht eine Kettenhandschuh oder was weiß ich nicht, Schnittschutzhose, keine Ahnung.
Deswegen gibt's sind auch. Die nicht mit dabei.
Ach so, das ist ja so das einfach
Gute. Wir sind das. Ja. Wir sind, das ist das Gute. Wir sind ja nicht nur gemeinnützig, wir sind auch freier Jugendhilfeträger. Das heißt, was wir da machen, passiert im schulischen Kontext. In der Regel, wir machen auch Sondersachen, aber so die klassischen Grillninjas sind auf dem Schulhof. Mhm. Das ist ein echter Unterrichtstag. Das ist Schulzeit, Unterrichtstag, sprich, da haben Eltern gar nichts zu suchen. Ja. Yeah.
Ne? Das heißt, ihr habt auch dann die Aufsicht und die Verantwortung oder mit dem Lehrpersonal zusammen?
Das Lehrpersonal auch, genau. Das ist auch für die kein freier Tag. Meine Köche und Grillmeister sind da auch robust, zu Recht. Also die machen auch eine klare Ansage. Ne? Wenn dann jemand mit seinem Handy daddelnd am Sandkasten sitzt als Lehrpersonal, dann kriegt er auch die klare Ansage, dass er genauso mit sich in die Reihe zu stellen hat und auch was zu lernen hat und mitzumachen hat. Und dann funktioniert das auch. Übrigens sind das auch die einzigen, die dann überhaupt, wenn überhaupt, mal überrascht sind, dass so ein Kidneybohnenburger lecker sein kann.
Cool. Kidneybohnenburger. Kidneybohnen sind ja die im Chili con Carne oder Chili ohne Carne sind, ne?
Genau.
Ja, die sind ja lecker an sich. Muss ich mir mal merken.
Kannst aber du gerne auf unserer Website gucken, da gibt es da auch ein Rezept genau zu dem Kidneybohnenburger mit Videoanleitung und Einkaufszettel für Mama. Lecker.
Sehr gut. Gibt es den auch für Papa?
Den Einkaufszettel?
Ja.
Ach, ich dachte, bei dir herrscht klassisch historisch gewachsene Aufgabenverteilung. Du bist auch kein. Nö, du gehst einkaufen, dann darfst du den auch nehmen.
Klar gehe ich einkaufen, ich bringe heute Müll raus.
Ich hasse einkaufen. Müll rausbringen mache ich auch, aber einkaufen finde ich
furchtbar. Also ich muss den Müll rausbringen, aber ich bringe ihn noch. Egal. Gerade war so ein Stichwort Handy. Handy ist ja heute ein Riesenthema und gerade die Jugendlichen und schon die Kids, jetzt Grundschule vielleicht noch nicht ganz so stark, ne? Oft ist ja immer noch die Diskussion, so ab der 5. Klasse gibt es das, aber mittlerweile findet man die Dinger ja auch durchaus noch schon in der 3. und 4. Klasse. Jetzt ist natürlich das Handy ja auch deswegen so ein Problem, weil es ja immer auch einen richtigen Dopamin-Kick gibt. Ne? Das heißt, gucke was, freue mich da dran, kriege Dopamin ausgeschüttet, hey, mache ich normal, ich fühle mich eigentlich immer gut, weil man muss ja nicht viel machen, aber ist eigentlich glücklich. Und das passiert natürlich bei euch auch, aber es ist natürlich trotzdem unheimlich schwierig, glaube ich, also würde ich jetzt mal sagen, in der heutigen Zeit Jugendliche noch zu was ganz anderes hinzukriegen, wo sie mal so 6 Stunden oder was weiß ich nicht, wie lange ihr da seid, ihr Handy komplett weglegen sollen. Klappt das denn gut? Wie reagieren die da drauf?
Das ist überhaupt kein Thema. Also die sind nach 5 Minuten sowas von im Flow. Du merkst gar, die wollen gar nicht aufhören. Die sind dabei und machen, das war nicht gelogen, die rennen begeistert los, um abzuwaschen. Ne? Alles so Dinge zu machen, wo sonst ein Riesentheater zu Hause gibt. Einfach, weil sie selber verantwortlich sind und selber machen dürfen. Da hat noch nie einer zum Handy gegriffen. Ich weiß gar nicht, ob die ein Handy dabei haben. Mhm. Und auch da schieb ich den schwarzen Peter mal ganz deutlich nicht den Kindern zu, sondern den Eltern. Und das, da plädiere ich in meinen Vorträgen auch immer für, mal über einen Elternführerschein nachzudenken. Ja, weil die Kinder können ja gar nichts dafür. Aber wenn ich als erwachsener Mensch einem 10-Jährigen zum Beispiel ein Smartphone mit unbegrenztem Internetzugang und unkontrollierter Nutzung in die Hand drücke, dann sollte man mal überlegen, ob das so richtig sein kann. Und das ist das Hauptproblem. Eigentlich werden, glaube ich, die Kinder mit diesen elektronischen Geräten eben nicht zufriedener. Klar, die werden bespaßt und irgendwas passiert, aber du willst ja immer mehr und immer mehr. Das ist ja mit deinem Dopamin genau dasselbe Problem. Ne? Wenn du das Level erreicht hast, brauchst du den nächsten Kick. Da muss es eben noch mehr sein. Und dann ist genau so was anderes, wie wir es machen, was Anfassbares, was Essbares, ja auch immer lecker, ein hervorragender Gegenpol.
Mhm. Ich hatte ja den Podcast, glaube ich, der vorletzte oder vorvorletzte war es, mit dem Rolf Schmiel, der ist ja Psychologe und der sagt tatsächlich auch so ganz am Schluss, der hat ja auch ein wunderbares Buch über Psycho-Hacks geschrieben, der sagt auch, die Kinder sind oft gar nicht das Problem. Das Problem sind eigentlich mittlerweile so unsere Generation, die wir damit ja nicht aufgewachsen sind, aber dafür jetzt auch umso schwerer davon wegkommen. Und wir sind es ja oft, die dann irgendwie unkonzentriert sind, am Handy sind und auch am Handy bleiben, wenn ein Kind was von uns will. Und dadurch lernt das Kind natürlich, dass das vollkommen okay ist, sich so zu verhalten. Oder wo ich immer wieder die Krise kriege, ist, wenn ich junge Eltern am Kinderwagen sehe und die hängen dann, laufen da rum und hängen nur am Handy, ohne Blickkontakt mit ihrem Kind. Was extrem wichtig wäre, den zu haben. Da finde ich immer, weiß nicht, ich finde es furchtbar. Aber okay. Ja.
Nee, kann ich sehr gut nachvollziehen, geht mir genauso. Wenn so die 2-Jährigen im Buggy durch die Fußgängerzone geschoben werden, ne, und zum Ruhigstellen dann irgendwas zum Tippen in der Hand haben, finde ich ganz
gruselig. Tablet oder so, genau.
Ja, genau. Weiß ich auch nicht so richtig, warum mache ich das? Also ich wollte meine Kinder ganz aktiv, weil ich meine Kinder wollte. Und dann will ich ja mit denen auch was machen. Und klar, ne, sind die auch mal anstrengend.
Ja. Ist nun mal so. Aber ja, kann ich bestätigen.
Oder?
So. Ja, meine sind jetzt 16 und 18. Das ist übrigens, da sind wir jetzt mal wieder bei Lux. Meine Tochter ist ja jetzt 16 auf dem Gymnasium und die war jetzt auf so einer internationalen Schule, UWC, und hat da so ein Sustainability-Shortcourse im Sommer gemacht, 3 Wochen lang, war total begeistert, war alles international. Die ist da schon sehr engagiert und die haben natürlich auch hier bei uns am Gymnasium durchaus mal hin und wieder in einigen Unterrichtsfächern wie Erdkunde oder Philosophie auch mal das Thema Klimawandel natürlich und sie ist total genervt davon, weil immer wieder nur darauf verwiesen wird, so auf das Persönliche, was, also der CO2-Fußabdruck und wie schlimm das alles ist und was man alles so eigentlich nicht machen sollte und so weiter und so weiter. Und was sie sagt, was wir aber überhaupt nicht lernen oder gesagt kriegen, sind irgendwie mal tolle, positive Beispiele. Wie kann man denn wirklich was konkret umsetzen? Wie kann man, ne, da sind wir ja eigentlich bei dem persönlichen Handabdruck, der ja eher so zeigt, welche Spuren wir hinterlassen können. Ist das bei euch in eurem Magazin jetzt für die Jugendlichen auch so, dass ihr eher so darauf achtet, so den großen Überblick, was kann man denn da machen oder wie ist das aufgebaut? Das sind ja, ich glaube, hauptsächlich für die Dritt- und Viertklässler, schätze ich jetzt mal, ne? Die schon so ein bisschen selbst lesen können.
Genau, auch, ja, aber auch da, wir sind ja Ninjas, wir kommen so hinten rum. Also deswegen muss ich ja noch mal einen Schritt zurücktreten und ein bisschen ausholen. Zum einen möchte ich mich nicht mit fremden Federn schmücken. Du hast so in der Einführung Bildung für nachhaltige Entwicklung vorhin gesagt, da sind wir jetzt auch wieder. Das habe ich mir nicht ausgedacht. BNE ist etwas, das müssen alle Schulen in unserem Land seit 25 Jahren machen. Im Jahr 2000 gab es einen Kultusministerkonferenzbeschluss, der gesagt hat, alle Schulen machen BNE. Und BNE bedeutet eben tatsächlich, es ist kein eigenständiges Unterrichtsfach, sondern es dockt an ganz, ganz vielen Stellen an. Im Fachunterricht, aber auch an organisatorischen Sachen, bei der Schulentwicklungsplanung, bei Beteiligungsmöglichkeiten etc. Und das ist genau, was du ja beschrieben hast gerade. Deswegen taucht das so punktuell auch bei deiner Tochter eben immer nur mal so auf.
Das war, ich wollte gerade sagen, das, was du gerade beschrieben hast, glaube ich, schaffen die Schulen schon ganz gut zu verstecken irgendwie, dass sie das eigentlich machen sollen.
Genau. Und das war auch so der Grund, warum Lux überhaupt entstanden ist. Ne? Also war ja nicht geplant, war ja alles nicht geplant. Ich wollte ja nur in der Schule meiner Kinder mal ein bisschen was Schönes mit Essen machen. Und dass das dann so solche Kreise gezogen hat, war mir nicht bewusst. Ich weiß auch nicht, ob ich es dann nochmal anfangen würde. Inzwischen sind das ja wirklich 100% meiner Freizeit, die ich da sehr gern für investiere. Aber man wächst da so rein. Ne? Wenn du so ein Brett gleich kriegst, dann überlegt man anders. Lux funktioniert genauso wie die Grillen-Ninjas auch übers Lustprinzip. Und vorher muss man sich erstmal klar machen, was bedeutet das eigentlich wirklich. Mir war das ganz lange Zeit auch gar nicht bewusst, was Nachhaltigkeit in der Gesamtheit eigentlich bedeutet. In meinem Kopf war das relativ identisch mit Ökologie und Umweltschutz. Und so ist das sicherlich auch bei vielen älteren Lehrkräften auch noch verankert. Und wir waren relativ am Anfang mit den Grillen-Ninjas mal in der Brennpunktschule. Die war hier um die Ecke, deswegen bin ich mal hingefahren. Da kam die Schulleiterin zu mir und sagte, Mensch, Herr Bergmann, wissen Sie eigentlich, was Sie da machen? Das ist doch viel mehr als gesunde Ernährung. Gucken Sie mal, da hinten auf dem Schulhof, die türkischen und kurdischen Jungs, die haben sich gerade noch gekloppt. Jetzt rangeln die sich bei den Grillen-Ninjas ums Teig kneten, Gemüse schnippeln, abwaschen. Wissen Sie warum? Keine Ahnung, wir haben Hunger. Quatsch, das sind Jungs. Die dürfen kulturell bedingt zu Hause nicht mal in die Küche. Die machen das hier zum allerersten Mal. Das ist vollkommenes Neuland. Sie machen hier Integration, Inklusion, Nachhaltigkeit, gesunde Ernährung, alles auf einmal. Und da habe ich überhaupt angefangen, mich mit diesem Nachhaltigkeitsthema erstmal zu befassen. Und dann landest du natürlich bei den SDGs, bei den 17, merkst, ui, ist ja alles. Also so richtig alles. Unser komplettes Leben. Von der Geschlechtergleichberechtigung über Bildungszugang bis zu kommunaler Stadtplanung sind das alles Nachhaltigkeitsthemen. Und dann ist natürlich der Schritt zu BNE ganz nah, wenn man Schule, Kinder, Nachhaltigkeit drin ist. Und dann merkt man genau das, was du auch gerade gesagt hast. Wo ist denn das da? Das taucht da gar nicht auf. Und wir sind seit 2022 auch Teil des Lehramtsstudiums in Niedersachsen. Wir arbeiten unter anderem mit der Uni Göttingen zusammen. Wir haben da Studierende, die kriegen Credits in ihrem Studium. Die machen mit uns was, bei uns was und so weiter. Und die sind da relativ weit vorne in diesem BNE-Thema. Die haben dann ein eigenes Wahlpflichtmodul. Und wir haben mal geguckt, was kann man machen? Und daraus ist Lux entstanden, weil wir gesagt haben, wir brauchen etwas, was genau das aufgreift. Wo man eben nicht nur punktuell angreift und wo man nicht nur sagt, guck mal, das ist alles schlecht, sondern wo man rangeht über die Lust, über das Machen, über das Ausprobieren, über den Entdeckergeist und was in die Hand gibt, was ich 1:1 anwenden kann, wo ich wirklich was machen kann. Und so ist Lux konzipiert. Wir haben tatsächlich, ist die Zielgruppe die komplette Grundschule, also auch die, die noch nicht so richtig lesen können. Deswegen sind die Inhalte auch unterschiedlich, beziehungsweise gestaffelt. Da sind ganz einfache Sachen drin, zum Basteln, zum Malen, solche Geschichten. Da sind aber auch sehr anspruchsvolle Texte drin für die Kinder, die schon älter sind oder die schon weiter sind. Und, da kommt der Ninja-Move, weil wir hintenrum damit natürlich auch die Eltern ins Boot holen. Bin ja fest davon überzeugt, dass die meisten Eltern ihre Kinder mögen, meistens zumindest. Intermittierend, ne, so Pubertierende sind dann schon immer anders zu bewerten, aber grundsätzlich ist das so. Und wenn ein Kind nach Hause kommt und sagt, boah, Papa, warten wir heute was Leckeres auf dem Grill, lass uns das mal nachmachen, machen die das garantiert. Und wenn ein Kind nach Hause kommt und sagt, guck mal, wir haben hier was, ein tolles Heft und wir haben da eine Aufgabe drin. Wir sollen mal zusammen in den Wald gehen und, weiß ich nicht, irgendeinen Baum bestimmen oder eine Mülltüte sammeln oder irgendwas, dann verschließt sich da auch niemand vor, weil es ja meine Kinder sind. Und deswegen kommt man dann so ganz, ganz leicht hintenrum, ohne Dogmen, ohne Zeigefinger da rein und kommt eben von diesem furchtbaren Fußabdruck, der auch nicht in guten Glauben erfunden wurde. Das ist ja ein Konstrukt der Öllobby, die einfach uns bekannt, den schwarzen Peter damit zugeschoben haben, weg. zum Handabdruck. Und das ist ja ein wichtiger Punkt, den man, glaube ich, gerade in der politischen Kommunikation mal langsam verstehen muss. Es geht nicht darum, dass der Einzelne verzichtet. Da kann man noch so asketisch in so einer hochindustriellen Gesellschaft bleiben. Wir haben, selbst wenn wir auf alles verzichten, immer noch, ich glaube, 3 Tonnen oder sowas, selbst wenn wir gar nichts mehr machen und irgendwo im Wald hausen, allein durch unser Umfeld 3 Tonnen CO2. Macht gar keinen Sinn.
Mal hier zum Vergleich, ne? Wir liegen ja hier, glaube ich, in der Bundesrepublik unter 10 Tonnen, irgendwo bei 7 oder 8 im Durchschnitt. Weißt du eigentlich, wer den höchsten CO2-Fußabdruck hat von dem Milliardär?
Nur die Amis sein.
Das ist Roman Abramowitsch. Der kommt auf über 30.000 Tonnen im Jahr.
Ach, mit seinen Yachten. Naja, gut,
klar. Ja, genau. Naja. Also das muss man sich mal so, ich weiß nicht, wer es ausgerechnet hat. Ich habe mal vor kurzem da so eine Liste gesehen, wer wo steht. Ja. Wenn man sich dann mal überlegt, wenn dann ein Jeff Bezos da irgendwelche, seine Freundin plus Freundinnen einfach mal so in den All schickt, damit sie hübsche Fotos haben, dann haben die jetzt alle einen CO2-Fußabdruck. Das kriegen die im Leben nicht mehr weg. Naja, ganz spannend. Aber
das stimmt.
Übrigens, das Magazin Lux, nur vielleicht für die Zuhörer, es wird LUGS geschrieben, das setzt sich zusammen, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, lass uns gut sein, richtig?
Lass uns genau, gut
also
sein,
genau. Also es ist nicht der Lux als Tier, sondern ein schöner Anspruch auch im Namen. Gibt es denn so Rückmeldungen, wie das Magazin bei den Grundschülern und auch beim Lehrpersonal so ankommt? Was habt ihr da so für Erfahrungen?
Ja, großartig. Also klingt jetzt so überheblich, ist aber so. Und zwar so großartig, dass daraus inzwischen die größten Lehrerfortbildungen zu Nachhaltigkeitsthemen in Niedersachsen noch nebenbei entstanden sind. Wir machen im Oktober jetzt auch wieder zusammen mit der Uni Göttingen an 2 Tagen 50 Workshops aus allen Nachhaltigkeitsbereichen. Zeigt, wie wichtig das Thema ist, dass es auch wirklich rezipiert wird. Zeigt aber auch, dass sich ja das Klientel geändert hat, als das im Jahr 2000 und fortfolgend mit diesem BNE-Thema losging, da wurden meistens so die Bio-Lehrer zwangsrekrutiert. Ne? Da passte das gut rein, Ökologie, ja. Die müssen das machen. Und dementsprechend hatten die auch Bock drauf und nichts ist passiert. Inzwischen sind da ganz oft tatsächlich jüngere Kolleginnen und Kollegen, jüngere Menschen dabei, die richtig Lust drauf haben. Und zwar aus allen Bereichen. Das kann ein Deutschlehrer sein, Mathelehrer sein, Politik, Sozial, das passt da alles gut rein. Und die kommen plötzlich proaktiv, fahren durch ganz Niedersachsen, um 2 Tage mit uns BNE zu machen. Und zeigt, dass es ganz gut funktioniert. Das halt tatsächlich so etwas didaktisch Hochwertiges, das ist ja echtes Unterrichtsmaterial, das ist ja kein Werbeheftchen mit Anzeigen drin, sondern wirklich Unterrichtsmaterial, was so aufbereitet ist, eben auch funktioniert, weil es was an die Hand gibt, was ich machen kann, was ich einsetzen kann, was ich im Unterricht einsetzen kann, was ich mit nach Hause nehmen kann, wo ich das Thema eben wirklich ja greifbar mache und zwar in schön, wo es eben darum geht zu zeigen, nicht Verzicht, nicht Asket sein, sondern kleine Verhaltensänderungen und vor allem das Transportieren ins große Ganze. Das ist das. Die unternehmerischen Seiten, also in die Betriebe der Eltern sozusagen. Da habe ich einen viel stärkeren Impact, als wenn ich auf meine 3 Stückchen Fleisch im Monat verzichte.
Ja, und das Schöne ist ja, genau, und das Schöne ist ja, wenn ich den ersten Schritt mal gemacht habe und darüber nachdenke und er funktioniert, dann kann der nächste Schritt kommen. Das ist wie Axel Kaiser mit seinen Dentabs, die ja auch auf vielen Ebenen eine Menge einsparen, vor allen Dingen Müll, aber auch viel Chemie im Mund. Und wenn man sich das einmal klar gemacht hat und das funktioniert, dann funktioniert irgendwann auch das nächste. Wie viele Magazine habt ihr denn schon rausgegeben oder wie oft soll das denn jetzt in Zukunft erscheinen? Wo steht er denn da gerade?
Ja, das ist meine Achillesferse. Ich rede ja immer von Weltherrschaften, das meine ich auch so. Die Wege dahin sind unglaublich lang. Wir haben 100.000 Magazine auf dem Markt. Das müssen aber viel mehr sein. Und zwar brauche ich 4-mal im Jahr 3 Millionen Stück. Mhm. Das ist eine unvorstellbare Größe. Ne? Also wir werden damit sein, ja, das ist dann, wir haben es ja geschafft, wir werden damit sein, das größte Magazin Europas. So dass man mal die Dimensionen sich klar macht. Der Weg dahin ist steinig. Wir haben starke Partner, wir haben auch große Unternehmenspartner und das hat mich charakterlich auch sehr geformt. Was ich nicht gut kann, ist nämlich langsam und geduldig, aber wenn du in so eine Konzernstruktur eintauchst, dann lernst du das ganz schnell, weil Abläufe halt immens dauern, weil das ein Jahr dauert, bis das mal durch alle Abteilungen gewabert ist, ne, und man dann die Tinte und das Papier kriegt. Da bin ich ein bisschen.
Hast du mal überlegt, dass du vielleicht Jens Spahn einbindest? Also wenn man
im so Austragen guckt, oder was, wo sind seine
also,
Kompetenzen?
Nein, bei der Beschaffung, ne, also 3,7 Milliarden für Masken, rechne dir mal aus, wie viele Magazine du da hinkriegst in den nächsten Jahren.
Das Problem ist ja, der hat ja nicht Geld reingeholt, sondern ausgegeben. Und ich komme ja für 3 Millionen Kinder mit 30 Millionen Euro im Jahr aus. Gebe ich das Jens Spahn, braucht er 3 Milliarden für die Selbstverwaltung und ist noch kein Heft gedruckt.
Da war der Denkfehler, sorry.
Nee, das
war gut, aber es war ein Versuch. Vielleicht muss man mal aber gucken, dass man jemand anderes findet.
Ist das ein Politik-Bashing-Podcast?
Nein,
ja, Gottes spannend.
Ah, ja. Nein.
Würde ich meine Erkältung verflogen, jetzt wird mir warm, jetzt können wir loslegen.
Möchtest du auch noch irgendwas zu diesem Thema sagen? Dann ist jetzt die Chance.
Ehrlich?
Ja.
Ich habe zu allem was zu sagen. Nicht immer, ich sollte es nicht immer tun. Manchmal ist Klappe halten vielleicht der bessere Weg, aber so dagegen zieht sich ja wie so ein roter Faden durch mein Leben. Deswegen bin ich auch Jurist geworden. Und
dann weißt du ja genau, wo du angreifbar bist und nicht. Und
total.
Du weißt genau, wie weit du gehen darfst. Das ist doch super.
Ja, doch, durchaus. Was gut ist, was auch viele Möglichkeiten natürlich eröffnet. Ne? Also das siehst du ja auch schon bei der gemeinnützigen Aktiengesellschaft. Das ist ja schon ein bisschen exotisch. Ist natürlich Ausfluss von genau dem zu sagen.
Aber das sollte ich fragen, bevor wir vielleicht, ja? Lassen wir es mit dem Politik-Bashing. Es gibt spannendere Themen. Welche Rolle spielt denn bei diesem ganzen Konstrukt, was du da machst, Divi versus gemeinnützige Aktiengesellschaft, die du da gegründet hast?
Das ist die Mutter, das ist die Rechtsträgerin vom Alm. Ne? Also die Grillninjas sind eine Marke im Prinzip, ein Produkt. Das Lux-Magazin ist eine Marke, ist ein Produkt.
Ah.
Wir haben noch ein paar andere Sachen. Wir haben unsere Gastro-Konzepte, das Planetary Health-Tisch. Wir haben ein neues Wasserprojekt, was gerade anläuft.
Es gibt auch noch so ein schönes anderes Projekt. Yes, we send. Ne? Fand ich einen sehr schönen Namen.
Ja, die sind alle, sage ich dir was zu Yes, we send. Die sind alle gebündelt sozusagen unter dem Dach. Die Viversus ist die Rechtsträgerin. Mhm. Und gemeinnützige Aktiengesellschaft ist von mir ganz bewusst gewählt.
Ist hört man ja nicht oft, diese Gesellschaftsform.
Das stimmt, genau. Mir war von Anfang an wichtig, dass das, was wir tun, auch echt ist. Ja, ich bin nicht irgendwo und pflanze in Südamerika einen Baum und verschweige den Leuten, dass ich für einen gepflanzten 100 umhaue. Ich bin auch nicht die AWO Frankfurt am Main, ne, mit dubiosen Putzfrauen-Deals, sondern ich bin hier zum Anfassen mit unseren Kids an unseren Schulen. Wir lösen da unsere Probleme. Und ich finde, dass wenn mir gute Menschen in gutem Glauben an die gute Sache ihr gutes Geld geben, dann müssen die auch nachvollziehen können, was damit passiert, und zwar auf allen Ebenen. Und wir haben in Deutschland keine Rechtsform, die so transparent ist wie eine Aktiengesellschaft.
Mhm.
Keine Rechtsform muss so viel veröffentlichen, ne? Kann ich so tief reingucken, habe ich so viel Aktionärs-, also Beteiligtenrechte wie da. Und das gilt für die gemeinnützige Aktiengesellschaft ganz genauso. Auch die ist eine echte Aktiengesellschaft, da gilt volles Aktienrecht, volles Aktiengesetz. Der einzige Unterschied liegt darin, es gibt keine Dividende, sprich ich mache keine Aktionäre reich, sondern das Geld wird ausschließlich für die gemeinnützigen Zwecke verwendet. Ansonsten absolut identisch. Das war der Ausgangspunkt, weswegen ich mich dafür entschieden habe. Und es ist natürlich auch ein Marketinginstrument, weil man, du merkst es ja selber, darüber ins Gespräch kommt. Ne? Weil man sagt, das ist ja schon was anderes, was ist denn das eigentlich? Und dann hat man einen schönen Opener. Im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, das Ding kann noch viel mehr. Das war mir am Anfang gar nicht bewusst, aber manchmal darf man ja auch Glück haben.
Auch der Rechtsanwalt lernt dazu.
Immer, jeden Tag. Durch Schmerz manchmal, wie das so ist. Lernen durch Schmerz. Aber es ist auch ein probates Mittel, um an jüngere Menschen wieder ranzukommen. Was gemeinnützige Tätigkeiten, was ehrenamtliche Tätigkeiten angeht, weil auch da gehen die Lichter langsam aus. Ich komme vom Land, ich lebe auf dem Land, ich weiß, was für einen enormen Stellenwert zu Recht Vereine auf dem Dorf haben. Schützenverein, Sportverein, was es überall so gibt. Ne? Da findest du aber mit Mettbrötchen und Lametta auf der Brust keinen Nachwuchs mehr. Ganz, ganz schwierig, weil junge Menschen diesen Ballast, das ist gar nicht negativ gemeint, aber da ist halt viel dran. Ne? Das wollen die nicht. Die wollen sich engagieren, ja, ein bisschen, aber das darf nicht so anstrengend werden. Und das hat eine andere Halbwertszeit als früher. Früher bist du mit 5 in den Fußballverein eingetreten und wurdest mit 85 rausgetragen. Die Zeiten sind vorbei. Heute hast du so 1-2 Jahre und dann habe ich keinen Bock mehr, dann suche ich mir was Neues. Und das geht natürlich wunderbar als Aktionär. Da habe ich meine Mitspracherechte, da habe ich meine Aktionärsrechte, da kann ich mich beteiligen, da kann ich gestalten. Aber ich habe diesen ganzen Ballast nicht, ich kann auch einfach wieder gehen. Und ich muss auch nichts machen, wenn ich nicht will. Der wahre Gamechanger sind aber die Aktien selber. Und das werden wir gerade in diesem Jahr so zur Weihnachtszeit wieder intensiv aufleben lassen. Es gibt in Deutschland den sogenannten Steuer- und SV-freien Sachbezug. Sagt ihr das was?
Gehört habe ich sowas tatsächlich schon mal, aber erzähl's auf jeden Fall nochmal. Ah, jetzt kommt er.
Ja,
die Zuschauer, Zuhörer sehen sich, er reibt sich die Hände.
Genau. meine absolute Lieblingsstelle. An der Stelle gucken mich die Leute mal ganz, ganz spartanisch an und sagen, was will denn der jetzt von mir? Und sage ich, kennst du. Bei dir heißt das nur Tankgutschein. Und das kennt nämlich fast jeder. Ne? Jeder Arbeitgebende darf jedem Arbeitnehmenden einmal im Monat bis zu 50 Euro als Sachwert neben dem Gehalt zuwenden. Das Schöne ist, auf beiden Seiten brutto gleich netto. Als Arbeitgeber kosten mich diese 50 Euro nur 50
das
Euro.
Kenn
als
ich, ja.
Arbeitnehmer kommen auch 50 an. Und deswegen machen das wahrscheinlich 95% der Unternehmen in Deutschland. Gute Sache. Hauptsächlich ist das tatsächlich aber immer noch dieser Tankgutschein. Also einmal im Monat gibt es einen Tankgutschein. Mal ist es auch ein Fitnessstudio, was auch immer. Ne? Aber Tankgutschein ganz weit vorne. Und wir gehen ran und sagen, pass mal auf, lieber Unternehmer. Mach mal was anderes. Nimm mal einen einzigen von den 12 Monaten nicht deinen Tankgutschein. Nur einen. Und mach in diesem einen Monat stattdessen jeden deiner Mitarbeitenden zum Zukunftsaktionär, zum Nachhaltigkeitsaktionär, zum Gemeinnützigkeitsaktionär. Der wird echter Aktionär, der kriegt eine schöne Aktienurkunde auf Bankpapier, tippitoppi mit seinem Namen drauf. Kostet dich keinen einzigen Cent mehr. Du tauschst nur Papier gegen Papier. Aber du hast damit einen Impact nach innen und nach außen, den kannst du für Geld gar nicht kaufen. Du erreichst nämlich das erste Mal deine komplette Belegschaft mit diesem scheiß Nachhaltigkeitsthema positiv. Nicht mit Heizung rausreißen, Fleisch wegnehmen, Auto verbieten, Berichtspflichten, Verwaltung und allem, was da dranhängt, sondern mit Kindern, mit lecker Grillen, mit Zukunftsthemen. Ne? Du holst die positiv ab. Und die Erfahrung zeigt, das lohnt sich, weil so circa 1% der Belegschaft danach tatsächlich hängen bleibt und sich engagiert. Nicht mal zwingend bei uns. Manchmal sind das so Kleinigkeiten, dass die plötzlich in der Firma ein Blumenbeet anlegen, damit die Bienen was zu futtern haben. Du stiftest damit eine Kultur, ne? Und wenn das ein größerer Unternehmer, ein größeres Unternehmen macht, dann hast du natürlich auch ein absolut geniales PR-Instrument. Also das gab es auf der ganzen Welt noch nicht, das habe ich erfunden. Und wenn das jemand macht, Mittelständler mit 10.000 oder das ist nicht Mittelstand, Industrieller mit 10.000 Mitarbeitenden, da gibt sich da jeder Fernsehsender, jeder Radiosender, jede Zeitung die Klinke in die Hand. Die kriegt eine redaktionelle Berichterstattung, die ich mit Geld nicht kaufen könnte, kostet mich keinen Cent. Und das sind so die Benefits, die aus dieser Rechtsform rausrühren.
Und das funktioniert in der Praxis.
Das funktioniert in der Praxis, genau. Das ist ja der Vorteil mit Rechts- und Steuerkanzleien, sitzt man natürlich auch nah dran und kann Dinge ausprobieren. Mit meinen Mandanten ausprobieren, auch offen sprechen. Ich habe auch, Lernen durch Schmerz ist ja nicht von ungefähr. Ne? Also nicht alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, hat funktioniert. Ich habe so ziemlich jede Rechtsform, die es in unserem Land gibt, auch selber aktiv oder zumindest besessen. Ich hatte auch schon mal eine UG. Ich hatte damals, als es noch keine UG gab, auch eine Limited. Also alles gemacht und eben auch aus den Fehlern, die man damit macht, gelernt, sodass da Praxisrelevanz rauskommt. Und deswegen funktionieren die Dinge eben auch. Und was nicht funktioniert, kann man verbessern, weil es echte Praxiserfahrungen sind. Und dann kann man das auch vernünftig Menschen beraten und kann denen auch wirklich zeigen, das ist nicht nur ein theoretisches Konstrukt, sondern da liegt ein Benefit für dein Unternehmen. Da liegt ein Business Case, wie zum Beispiel mit dem Planetary Health Tisch für deine Gastro. Oder eben auch mit dem Yes We Send, was du vorhin ins Rennen warfst, hast du eine Chance, wenn du in einem Bereich bist, der nicht unbedingt für Kinder geeignet ist. Ja, es gibt ja gewisse Branchen, die gesagt haben, wir machen keine Werbung mit Kindern, die das auch gar nicht dürfen, wenn du so Konsumbereich gehst, ne? Alkohol, solche Geschichten, geht das gar nicht. Aber es gibt auch so eine Selbstverpflichtung in vielen Bereichen, die einfach sagen, wir machen keine Werbung mit Kindern und wenn es nur, weiß ich nicht, Cracker sind oder sowas, ne? Also das muss jetzt gar nicht ein komisches Produkt sein, sondern einfach nur eine Selbstverpflichtung. Dann können wir sagen, wir haben ja eine Hilfe, wir haben mit Yes We Send etwas, da kannst du definieren, wenn du uns unterstützen möchtest, woran du das bindest bei dir im Unternehmen an einem bestimmten Bezugspunkt und wie du das dann mit einem Faktor versiehst, damit danach dann Geld rauskommt. Ich mache es mal im konkreten Beispiel. Wir haben zum Beispiel einen Großmetallbetrieb dabei. Die machen ganz viel Laser- und Wasserstrahlschneiden. Die knüpfen das an die Schnittmeter, die ihre Maschinen im Monat geschnitten haben. Ich habe ein Kino dabei. Das knüpft das daran, wie viele Stunden die Projektoren gelaufen sind und sagt, alles klar, für jede Stunde 10 Cent. Und dann kannst du damit wunderbare Geschichten erzählen, weil du plötzlich ein spannendes Insight zu deinem Unternehmen gibst, ohne ein Geschäftsgeheimnis zu verraten. Und damit, so funktioniert ja Social Media, ne? Und damit eben Neugier wächst und Leute wächst. Wir haben Notar dabei, der knüpft das an die Anzahl der Seiten, die er in einem Monat vorgelesen hat. Solche Geschichten, die keinem das ist wehtun. Ein
cooles Konzept, ja.
Ne? Ja, und super cool. Wenn du dir überlegst, wenn du da nur 100 Unternehmen zusammen hast, bedeutet das ja übersetzt, du hast 3 Posts jeden Tag, weil die ja einmal im Monat das machen, aus dieser Bubble, so will ich sie mal nennen, die immer irgendwas Spannendes haben. Wer weiß schon, wie viele Seiten so ein armer Notar im Monat vorlesen muss. Und dann guckst du natürlich, rechts und links und guckst, was gibt es da noch. Und so funktioniert nun mal dieses Social-Media-Kram, auch wenn ich das nicht leiden kann. Aber für sowas ist es gut.
Ja, das klingt auf jeden Fall so. Aber mir ist noch eine Sache gerade eingefallen, weil du sagst, ja, es gibt ja so Branchen, die haben jetzt mit Kindern nicht viel am Hut. Oder vielleicht ist ja auch das Thema Greenwashing was. Ich hatte vor kurzem den Podcast mit Curtis Schüssler, dem Baum, von den Baumpaten. Und da war die Rede, was würde er eigentlich machen, wenn jetzt Shell käme und würde sagen, ach komm, wir pflanzen mal mit euch 5000 Bäume, das sieht ja ganz toll aus, würde das dann machen oder nicht? Was wäre denn jetzt, wenn Shell käme bei dir und würde sagen, au, das ist toll, das unterstützen wir, wir gehen jetzt in 500 Grundschulen, Geld haben wir ja eh genug, ne? Fossile Industrie hat 3 Milliarden Gewinn am Tag, also die, für die wäre das Peanuts, und die würden dir sagen, komm, das machen wir, 5000 Magazine, zack. Und wir gehen da rein und erzählen dann den Kindern, stellen uns da vor und erzählen dann den Kindern, wie toll wir als Shell sind und wie toll das ist, wenn sie dann demnächst auch einen Verbrenner fahren sollen. Würdest du es machen? Ja, ja gut, aber würdest du es machen oder nicht?
Jein. Also selbstverständlich würde ich es auch mit Shell machen, aber eben nicht so, weil das System ja so nicht läuft. Wenn wir in die Schulen gehen, dann kommen da wir. Da kommt kein Werbetreibender. Also es wird sich nie...
Ah, so hatte ich das am Anfang verstanden, nein, dass dann nein. Fliesenleger da reingeht und dann quasi da viermal im Jahr präsent sein kann und dort was ja, erzählt.
Aber nicht als Werbung in der Schule, um Gottes Willen. Ah, also wir sind Jugendhilfeträger.
Gut, dass wir darüber und gesprochen haben.
Du hast vollkommen recht. Also da sind wir auch gefeit vor, da achten wir auch sehr drauf. Wir haben Handouts, die kann man verwenden, die sich aufs Magazin beziehen, womit man diese Einheiten machen kann. Das, wo die Werbung für die Unternehmen läuft, ist nicht in der Schule. Macht doch gar keinen Sinn. Nimm 10-Jährigen auf dem Schulhof, kannst du nichts verkaufen. Ne? Vollkommen sinnfrei.
Ja, aber den Eltern.
Den Eltern, na klar, aber die siehst du da nicht. Also was du machst, und das ist in Ordnung, tue Gutes und rede darüber. Und was es niemals macht, ist den Inhalt zu beeinflussen. Und das ist genau der Punkt. Lux ist echtes journalistisches Material. Also ich habe sogar einen Presseausweis dafür, weil das wirklich ein richtiges Magazin ist. Und dementsprechend sind da die Messlatten auch unglaublich hoch. Und das ist dann auch tatsächlich ein Luxus, den ich mir erlauben kann, weil ich ja nicht davon leben muss. Ich habe ja mein richtiges Leben, meine richtige Arbeit, meinen Job, für den ich arbeite, von dem ich auch auskömmlich leben kann. Sodass hier der Inhalt und die Mission immer über allem steht. Jeder meiner Grillmeister ist von mir an verlesen. Die Inhalte im Lux-Magazin sind durch eine wirklich professionelle Redaktion kuratiert. Eine Säule. Wir haben eine didaktische Säule. Das sind die Lehrenden aus der Universität, die eben gucken, passt das auch tatsächlich. Wenn man so eine große Fresse hat wie ich und sagt, Weltherrschaft und alle Schulen in Deutschland, dann wird man natürlich auch von einer halben Million Lehrer seziert. Dann muss das auch passen. Und wir haben... Und das ist schön, weil es immer themenspezifisch ist, so ein Heft, ein SDG, auch wirklich ein Fachexpertenrat, der genau zu diesem Thema Ahnung hat. So, und wenn Shell das macht, dann können die das machen. Das ist okay. Die bewegen sich aber in meinem Rahmen, nicht in ihrem. Und wenn sie dann darauf hoffen, dass sie dadurch besser wegkommen, dann haben sie ein Problem. Weil das werden sie damit nicht erreichen. Dass das man schon ziemlich doof sein muss, um Erdöl zu verbrennen, um sich fortzubewegen. Das, glaube ich, kann man inzwischen verstanden haben. Dass es dafür viel bessere Alternativen gibt. Und ja, wir brauchen Individualverkehr. Auch in Zukunft brauchen wir Individualverkehr. Ich komme vom Land, alles gut, die Leute sollen ihr Auto fahren. Aber da das Zeug zu verbrennen, ist einfach nur dämlich. Und das wird sich auch nicht ändern, wenn da ein Sponsor dahinter steht. Auch eine andere große Konzerne, mit denen wir zusammenarbeiten, die wissen das genau. Und die wissen auch die Grenzen. Und da achte ich auch peinlich genau drauf.
Das klingt gut. Und ihr steht mit den Grill-Ninjas, glaube ich, dieses Jahr im Finale des Deutschen Nachhaltigkeitspreises im Bereich Universitäten und Schulen. Habt ihr euch da selbst beworben oder wird man da nominiert? Wie läuft das? Wann kann man sich auch mit euch freuen?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß, dass wir uns im letzten Jahr beworben hatten. Mhm. Da waren wir auch schon nominiert, aber nicht Finalisten. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns in diesem Jahr nochmal beworben haben. Also entweder war das da...
Ist das so ein Abo?
Ja, keine Ahnung, also, weiß ich nicht.
So ein Dreierpack Bewerbungen?
Glaube ich eigentlich nicht. Also ich bin da auch... Es hat mich tatsächlich überrascht, weil ich da eine Mail bekommen habe und dachte, das war Spam irgendwie. Und habe dann zum Glück aber so mit einem halben Augenwinkel doch noch drüber gelesen und dachte, wenigstens klicke ich jetzt mal drauf und gucke mal, ob das wirklich stimmt, weil es mir eben nicht erinnerlich war, dass wir uns da aktiv irgendwie beworben hatten. Inzwischen glaube ich es und ich habe schon für Düsseldorf Hotel gebucht.
Hervorragend. Das klingt auch vor allen Dingen sehr, sehr sinnvoll, denn das wäre etwas, was, glaube ich, es verdient, dass es ausgezeichnet wird und dadurch noch sichtbarer wird. Ich hoffe, dass ich da mit dem Podcast hier auch meinen Teil dazu beitragen kann. Aber jetzt kommen wir dann auch schon zum Sinnstift, wenn wir schon bei sinnvollen Dingen sind. Den Sinnstift habe ich dir zugeschickt, das ist ein Bleistift, man kennt ihn mittlerweile, hinten ist eine kleine Samenkapsel, kann man entweder absägen oder man schreibt erstmal fleißig und dann pflanzt man das Ding ein, gießt es gut und sollte am Ende hübsche kleine Vergissmeinnicht rauskriegen. Das ist ja meine Mission, die Welt mit hübschen kleinen Vergissmeinnicht zu überdecken. Ich hoffe, das klappt.
Der Sinnstift.
Ich weiß auch schon, wo der eingepflanzt wird.
Hervorragend.
Nämlich vor dem Fenster meiner Tochter. Da pflanzen wir schon regelmäßig ihre Geburtstagsblumen, die auch nicht als Schnittblumen daherkommen, sondern als kleine Töpfchen. Und dann blühen die da den ganzen Sommer.
Wunderbar. Du bist der Erste, der das so konkret benennt. Finde ich toll. Danke. Jetzt meine Frage zum Sinnstift. Wir haben jetzt über ganz viele Sachen gesprochen. Über dein Warum brauche ich, glaube ich, gar nicht reden. Aber wir haben noch gar nicht über deine Werte gesprochen. Kannst du so deinen Hauptkernwert sagen, der für dich extrem wichtig ist, der auch so für dich nicht verhandelbar ist, was wirklich so etwas ist, wo du sagst, ja, das ist meins und da möchte ich auch, dass das gelebt wird oder das lebe ich auch und möchte, dass das respektiert wird?
Das ist schwer, mich jetzt auf einen zu beschränken, aber
wenn du magst.
Nimm zwei, okay. Ich glaube, was man so als Klammer tatsächlich drüber ziehen kann, ist: Ich mache Dinge nicht bloß, weil wir sie immer schon so gemacht haben. Und ich scheue keinen Disput im positiven Sinne. Also man kann mich überzeugen, sehr gern sogar, ne? Aber tatsächlich mit Argumenten. Und dann bin ich auch hervorragend zu überzeugen und bin auch willens, jeden Tag dazu zu lernen. Aber bloß, weil mir jemand sagt, ist nicht so oder ist so, ist es noch lange nicht so oder ist es nicht so, das nervt mich ein bisschen. Und das ist was, glaube ich, das ist nicht verhandelbar. Ich möchte selber denken dürfen. Ich möchte meine Kinder so erziehen, dass sie selber denken dürfen und dass sie eben nach diesen Erkenntnissen auch Entscheidungen treffen können. Und das gehört dann aber auch dazu, dass sie natürlich auch damit leben müssen, dass Entscheidungen Konsequenzen haben. Und wenn man eben nicht immer mitschwimmt, dann ist es nicht unbedingt immer der leichteste Weg.
Gut, das war jetzt kein konkreter Wert, aber eine sehr schöne Beschreibung, was dir wichtig ist. Geht auch.
Ja.
Nehme ich so. Ja, ist gut. Gekauft.
Danke. Würde es mir schwerfallen, das tatsächlich auf einen Punkt zu begrenzen, weil viele Dinge einfach werthaltig sind und wichtig sind. Und gerade in diesem Nachhaltigkeitskontext, für mich die Darstellung der SDGs in Kreisform, das ist immer so schön versinnbildlich. Ne? Du kannst hier nicht eins rauspicken, die funktionieren ja alle nur miteinander und in der Interaktion.
Nee, es ist so, wir sind es halt so gewohnt, dass Werte oft so ein Begriff sind. Ne? Respekt, Toleranz, Nachhaltigkeit und.
Ja, aber dann ist es nur ein Begriff, oder?
Ja, genau, also, dann ist Begriff
deswegen. Das ist eigentlich eine Worthülse.
Im Grunde ist es zu beschreiben, was einem da wichtig ist und wofür man steht, genauso gut und wird leider viel zu wenig gemacht. Also insofern alles super. Dann kommen wir zu den drei Fragen zum Abschluss. Ich vermeide mittlerweile das Schnelle bei dir sowieso, weil ich glaube nicht, dass.
Tut mir leid, ich habe dich gewarnt.
Alles gut. Also Frage 1: Wenn du zu Hause so für dich alleine grillst, schmeißt du dir dann doch lieber ein paar Steaks auf den Grill oder bist du da mittlerweile auch komplett vegetarisch?
Da muss ich jetzt dreimal darauf antworten. Also erstens grill ich gar nicht alleine. Zweitens bin ich auch gar nicht so der Griller. Ne? Also das war ein absoluter Glückstreffer mit dem Grillen. Ich bin nicht so der Grillprofi.
Eigentlich findest du Grillen total blöd.
Nee, das nicht, aber ja, ist nicht so meins.
Ja.
Es ist halt auch so universell wie Fußball plötzlich, habe ich gelernt. Ne? Machen alle. Und wir leben seit 2,5 Jahren inzwischen vollständig ohne Tier, also vegan.
Gut.
Haben übrigens meine Kinder entschieden.
Ja, bei mir ist das auch meine Tochter, die mich auch immer mehr in diese Richtung bringt und ihr zuliebe mache ich das auch und ich merke auch, deswegen war ich gerade bei diesem Thema ein Patty aus Kidneybohnen, fand ich ganz spannend, weil ich das noch nicht kenne. Wir probieren natürlich auch verschiedenste Sachen aus und ich bin da sehr, sehr offen und mittlerweile schmecken viele Dinge sehr gut. Der Einzige, der sich nicht dran gewöhnen kann, ist mein Sohn, der ist 18. Da ist es im Moment noch schwierig. Aber mal gucken. Wir werden es sehen.
Ich glaube, auch da einfach machen lassen. Ne? Also wir haben ja viele Probleme durch diese wunderbare Welt des Internets, aber wir haben auch einen riesen Vorteil. Wir sind mit einem Mausklick um die ganze Welt. Wir haben Zugang zu den tollsten Gewürzen, Früchten, Produkten, Möglichkeiten und können ausprobieren. Und solange wir diese Lust behalten, findet sich alles schon. Auch da keine Dogmen, glaube ich.
Genau. Dann Frage 2. Was zum Teufel ist Tempeh und warum machst du sowas?
Wie kommst du? Achso, hast du den Post gelesen, ne?
Ja.
Ja, das ist eine gute Frage. Tempeh sind somit mit Pilzen fermentierte Sojabohnen.
Ah.
Ich habe das auch ganz frisch erst entdeckt, ehrlich gesagt. Ich dachte immer, Tempeh und Tofu, das sei irgendwie so ziemlich dasselbe. Und bin dann, wie bin ich auf Tempeh gestoßen? Über einen LinkedIn-Kontakt tatsächlich.
Ach, guck mal.
Genau, und da habe ich, ja, sowas, eine Tempeh-Manufaktur, die das für die Gastro herstellen in Deutschland. Und mit der hatte ich einen Videocall mit der jungen Dame, die das gegründet hat. Und ich bereite mich ja vor, ne? Und ich dachte, Mensch, da muss ich ja wenigstens mal gucken, was ist das eigentlich? Und weil ich ja auch Lust am Ausprobieren habe, muss ich es auch erstmal selber machen. Habe ich dann auch das erste Mal Tempeh hergestellt und gegessen und ich war echt geflasht. Das schmeckt. Also das schmeckt richtig gut. Das riecht wie ein, also das ist so von so einem Pilzmyzel dann durchwachsen, diese Sojabohnen.
Und dann, ersetzt das quasi das klassische Tofu? Also macht nee, gar man die nicht. Das ist ein
vollkommen anderes Produkt. Okay. Vollkommen anderes Produkt. Schmeckt total nussig und voll lecker. Hat so ein leichtes Aroma von so einem Camembert. Ne? Auch so dieses fein edelschimmelige. Also ganz, ganz super. Und ist hervorragend geeignet, um es auch zu braten. Es bleibt sehr formstabil. Kannst du gut grillen, kannst du gut in die Pfanne werfen. Hat wirklich Aroma, Eigenaroma. Und ist auch sehr gut bekömmlich.
Nutzt ihr das auch bei den Grill-Ninjas? Macht ihr das da auch? Also da nicht, okay.
Da hast du die Zeit nicht dafür. Das müssten wir dann vorbereiten. Das muss dann immer so 3 Tage ungefähr reifen, damit die Pilzkulturen da wachsen. Das kannst du da nicht machen. Ich habe da aber ein neues Projekt in der Schublade. Da könnte das möglicherweise dann eine Rolle spielen. Schauen wir mal.
Okay, die Tempeh-Ninjas. Gut, kommen wir zur letzten Frage. Das ist immer so meine Lieblingsfrage. Einen Tipp hast du schon gegeben. Ich frage es jetzt trotzdem, weil ich mir keine andere aufgeschrieben habe. Welches Buch liest du denn gerade? Oder welches würdest du uns denn dringend empfehlen zu lesen, außer dem, was du ja schon empfohlen hast zu lesen?
Welches habe ich denn empfohlen? Ach so, das von Johanna. Stimmt.
Ja, genau.
Klima-Bullshit-Bingo.
Ach super, ja, das kenne ich. Das
in von Jan Hegenberg, super. Den genau. hatte ich Perfekt. Im Podcast. Cooler Typ, der macht richtig Laune.
Ja.
Und ich mag sein Buch.
Und das andere von ihm, übrigens Weltuntergang fällt aus, ist genauso super. Sollte man beide lesen.
Absolut. Und gerade das Bullshit-Bingo ist auch sehr praktisch. Also was er da gemacht hat, und das fand ich sehr cool, ich nutze das tatsächlich auch inzwischen, weil ich gar keine Lust mehr habe, mit den Idioten immer dieselben Diskussionen zu führen. Da gibt es einen QR-Code drin. Dann kannst du den scannen und dann hast du die Antwortmöglichkeiten auf dieselben Blödfragen und musst das nicht immer neu tippen. Finde ich super.
Ja.
Jan, großes Kino.
Ja, sehr gut. Ich werde es ihm sagen, dass er oder ihm schreiben, dass er hier erwähnt wurde. Ich kenne ihn ja aus dem Format Die Zuversichtlichen, was da bei Werner und Merz immer wieder auftaucht. Haben wir uns da nicht sowieso getroffen? Im 24. Ja, Juni haben wir uns getroffen. Ne? Genau, da kam doch überhaupt die Idee, dass wir mal einen Podcast machen sollen.
Bei der 1 Milliardsten Flasche aus
Rezyklat. Aus echtem Rezyklat. Ja, das war toll. Und Robert Habeck war auch da.
Ich fand es halt spannend zu sehen, dass es geht. Ne? Und ich hatte,
hatte
mich dann auch mit dem Geschäftsführer noch mal ein bisschen unterhalten danach. Mhm. Und das hat wieder gezeigt, wie verschoben unsere Welt ist. Dieses Rezyklat kostet als Rohstoff doppelt so viel wie das Virgin Öl. Also wo wir frisches Erdöl aus der Erde pumpen und verbrennen oder umwandeln, was auch immer. Und auch nur, weil die ganzen Kosten, die da real anfallen, solidarisiert sind. Ja, also würde das Erdöl korrekt bepreist werden mit allen Folgekosten, so wie man es beim Rezyklat auch hat, dann wäre da sogar der Preis- und Wettbewerbsvorteil bei der Kreislaufwirtschaft. Vollkommen absurd, oder?
Ja, in einer Sendung, in einem Livestream war der Christian Salewski von Flip, dem Greenwashing-Magazin, da heißt es Greenwashing-Magazin, auf jeden Fall Flip. Und der erzählte, es ging da eigentlich auch um dieses Mikrozeug, was im deutschen Fußballtrikot drin war und angeblich Ocean Plastic, totaler Bullshit. Und der erzählte dann, in Asien gibt es tatsächlich Unternehmen, die stellen Flaschen, Plastikflaschen her, nur um sie dann direkt ins Rezyklat zu geben, weil sie damit viel mehr Geld verdienen, als wenn sie die Dinger einfach so irgendwo an Unternehmen geben, die dann verwenden. Das ist dermaßen irre schon und degeneriert, wenn man darüber nachdenkt. Das ist nicht mehr zu fassen.
Das ist, also auch da gilt mein Vorwurf nicht dem Einzelnen. Ich erwarte von Unternehmen nur eine begrenzte Ethikkompetenz. Der Vorwurf geht ganz klar in die Politik. Das ist Aufgabe, wo Regelung tatsächlich stattfinden sollte. Absolut. Und nicht dieser ganze Verwaltungsirrsinn, den wir haben, sondern da die Eckpfeiler zu setzen. Das wäre das Wichtige.
Aber nichtsdestotrotz, Reinhard Schneider, das ist der Inhaber und Geschäftsführer von Werner und Merz, der war bei mir ja auch im Podcast, ist schon ein bisschen länger her. Und der steht ja wirklich für Kreislaufwirtschaft. Und Gott sei Dank gibt es solche Unternehmer und auch Unternehmerinnen, die einfach dann unabhängig von der Politik sagen, das ist mir jetzt einfach piepegal, was die da sagen. Ich mache das jetzt einfach und zeige, dass es funktioniert. Und da können wir einfach immer nur noch darauf hoffen, dass es das eben immer mehr und immer öfter gibt.
Ich glaube auch tatsächlich, dass das ein Invest in die Zukunft ist und dass sich das irgendwann umkehren wird und dann sind die vorne weg. Ne?
Ja.
Und gerade
ist sie ja auch, also Werner und Merz, oder die haben ja Frosch, ne, wem das noch nichts sagt, das ist ja das Produkt Frosch. Und Frosch gehört mit bei den ungestützten Befragungen zu den Produkten, die immer ganz oben mit dabei sind. Also das zeigt ja schon, dass die da sehr erfolgreich sind.
Und du siehst, also gerade Frosch, jetzt machen wir richtig Froschwerbung hier, aber
ja, absolut.
Da ist halt ein schönes Beispiel. Obwohl der Rohstoff so viel teurer ist, macht es ja im Endprodukt gar nichts aus. Weil
nicht viel. Ich
eine geringste Rohstoffmenge nur brauche und das über die Masse streue. Das heißt, ein Verbraucher ist doch auch problemlos bereit, diese 2 Cent mehr. Mehr ist es ja gar nicht bei so einer Flasche, ne?
Ja, doch ein bisschen mehr. Ist schon teilweise 20 Cent, war es zumindest mal am Anfang. Es kommt auf die Menge an. Du könntest das natürlich auf Null drücken, je mehr mitmachen, ne?
So ist es. So, und das ist der Punkt, zu sagen, da sind wir nämlich wieder beim Handabdruck, zu sagen, und die Dimension, ne, was ich vorhin auch sagte, wir das Asketische aus der persönlichen Lebensführung rausnehmen und dann, wie bei Frosch, eben auf die unternehmerische Ebene zu transportieren, hat einen viel stärkeren Impact und bedeutet eben nicht Verzicht auf der Ebene des Einzelnen und trotzdem hat es eine phänomenale Wirkung. Es müssen nur genug mitmachen.
Das und ist das richtig.
Das geht eben nur, und davon bin ich fest überzeugt, wenn wir es emotional positiv aufladen und sagen, Nachhaltigkeit ist auch dein Ding, weil es dich persönlich voranbringt, weil es dir was bringt.
Und jetzt sind wir schon ziemlich über der Zeit, die ich normalerweise habe. Und ich hoffe, dass noch alle Zuhörerinnen und Zuhörer mit dabei sind. Denn ihr merkt schon, mit Mario kann man im Idealfall stundenlang reden. Und das ist immer spannend, es ist immer inspirierend, da kommt was bei rum. Trotzdem werden wir das jetzt beenden. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr auch dieses Mal bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Und natürlich ganz herzlichen Dank an meinen Gast Mario Bergmann. Er ist Gründer und Vorstand von der gemeinnützigen Aktiengesellschaft Viversus, den Grillninjas und dem Magazin Lux. Alle Links gibt es dazu in den Shownotes, sodass ihr euch da informieren könnt. Und wenn ihr Zukunftspaten werden wollt, um eben auch einen Teil mit beizutragen, vernetzt euch mit Mario bzw. schreibt ihn an oder guckt auf der Website, da steht alles, wie das funktioniert. Außerdem ist Mario selbst Podcast-Host in seinem Podcast Lasst uns gut sein. Auch den Link gebe ich unten in die Shownotes rein, sodass ihr auch dort mal reinhören kann. Übrigens schafft er es dann immer komischerweise 44 Minuten, wobei ich habe gesehen, du trennst die dann auch. Ne? Ganz schön clever. Ja, genau. So, mein Name ist Jürgen Schöter von Sinnstifter Kultur. Unsere Mission ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und auch werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Beziehungsweise ist meine Mission auch, entsprechende Unternehmerinnen und Unternehmer vorzustellen. Denn sinnstiftendes Unternehmertum brauchen wir dringend in Deutschland. Das bedeutet nämlich, dass Verantwortung für die Gesellschaft übernommen wird, für die Umwelt und auch die Menschen. Und es lohnt sich, denn Unternehmen, die sich auf diesem Weg begeben, werden auch in Zukunft erfolgreich sein. Das sagen sogar ganz klar Statistiken. Sie haben halt eine große Verantwortung, denn sie können Menschen zum Umdenken und auch zum Andershandeln bewegen. Und das macht die ganze Sache so großartig. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und im Idealfall sogar weiterempfehlt. Wie immer könnt ihr mir gerne ein Feedback geben, Mario auch. Bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn mit weiteren spannenden Gästen. Und natürlich ganz, ganz herzlichen Dank an dich, lieber Mario, für das inspirierende Gespräch trotz Erkältung.
Vielen Dank. Ich bin auch echt stolz auf dich, dass du mich erst so lange reden lassen. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Du hast ja was zu sagen. Also, vielleicht hören wir uns mal wieder. Ich plane immer in einem Jahr oder anderthalb Jahren vielleicht noch mal ein Update. Und wer weiß, vielleicht machen wir das auch.
Ist die Weltherrschaft da und ich komme trotzdem sehr gerne zurück zu dir in den
Podcast. Das wäre großartig. Nicht, dass du mich dann links liegen lässt. Gut, ich danke dir. Bis bald. Vielen Dank.
Jürgen, bis dann. Ciao.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf
sinnstifter-kultur.de.